heiter bis holprig.
Für Queers, Allies und alle, die es werden wollen.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere I go.
Es ist mir zu früh.
Hallo? Wir sind Ende Oktober. Seit 5 Wochen gibt es Weihnachtsessen.
Weihnachtsessen, als gäbe es schon so etwas mit Rotkohl und Klößen jeden Tag.
Ja, also weswegen ich das jetzt gerade gemacht habe, ich habe meine Portion Spekulatius und wie heißt das andere nochmal? Ihr Lebkuchen?
Dominostein, ach so.
Nein, keine Dominostein. Habe ich alles schon intus. Vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen aufgekratzt heute, weil ich so viel Schokolade gegessen habe.
Jetzt schon? Ich habe noch nichts gekauft, aber ich habe schon gegessen. Ich war vor 2 Wochen bei wem zu Besuch, da gab es auch schon. Ja, ich stelle mal hier ein bisschen Lebkuchen auf den Tisch. Und dann habe ich es natürlich gegessen.
Ja, also dann macht man das ja aus.
Und dann ist das ja auch lecker.
Schon. Ja, es schmeckt leider verdammt lecker. Und ich kann jetzt auch wirklich, also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Ende Oktober, dass ich nicht mehr an diesen Aufstellern vorbeigehen kann. Also die sind ja immer so, die stehen ja nicht nur im Regal, stehen ja im Weg.
Ich stehe richtig im Weg.
So, dass du die kaufen sollst. Und ich sag mal so, wann kommen die mal rein? September?
Ja, schon August.
Ja,
manchmal, hab ich das
so,
Gefühl.
Da ist mir wirklich noch ein bisschen zu früh. Aber dadurch, dass wir ja jetzt hier fast Ende Oktober schreiben, muss ich sagen, habe ich schon das ein oder andere Mal jetzt zugegriffen. Und ich fand, es war jetzt auch schon mal Wetter, wo man sagen konnte, ja, dann mache ich es mir jetzt mal gemütlich zu Hause. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass ich aus dem Fenster gucke und die Nachbarn schon irgendwie so kleine Girlanden draußen an ihren Balkonen hängen haben, wo kleine Lichtlein drin sind. Also ich kann mich jetzt schon daran gewöhnen.
Es ist ja auch offiziell kein Weihnachtsgebäck, es ist ja Herbst- und Wintergebäck.
Sagt man das so?
Ja.
Ach, guck an.
Also vielleicht sogar Wintergebäck, aber das würde doch wieder nicht passen, weil der Winter beginnt ja offiziell am 21. Dezember.
Ja, richtig.
Und ist ja nicht für 3 Tage nur dieses Gebäck, sondern deswegen Herbstgebäck finde ich, glaube ich, besser. Und das finde ich okay. Aber es gibt auch gewisse Dinge, die kann man jetzt noch nicht essen. Also zum Beispiel so ein Schokoladenweihnachtsmann oder sowas. Das geht noch nicht.
Werden die schon verkauft? Die habe ich noch nicht gesehen.
Habe ich schon, doch.
Ja?
Hier und da.
Vielleicht blende ich die noch aus. Vielleicht habe ich da noch so eine selektive Wahrnehmung.
Ja, aber also so Spekulatius, Lebkuchen, das ist für mich voll okay. Aber alles andere, was schon so sehr an Weihnachten an sich erinnert, genau wie Christstollen, das kann ich noch nicht so richtig. Das geht ab Dezember.
Ja, dann geht das. Ab dem 1. Dezember kannst du das dann.
Dann darf man das.
Dann darf man das.
Ja. Was ich auch geil finde, sind diese Lollis. Kennst du diese Schokolollis? Wo der Weihnachtsmann am Stiel ist. Und
ja. Weißt du, dass ich da drin mal eine Art Selbsttherapie gemacht habe, weil ich ja nichts essen kann, was ein Gesicht hat.
Ach,
und
Gott.
Die haben ja ein bisschen Gesicht,
ja, sehr
aber
viel.
Sind platt.
Ja.
Deswegen kann ich die lutschen. Ja, das
gut.
Geht echt. Aber es fällt mir immer noch schwer, das Papier abzureißen, weil ich mache Nikolaus kaputt.
Ja,
Nikolaus.
Ja, aber es ist ja wirklich ein Haps.
Mit und, einem Haps
aber
sind die Mund.
Ich finde, diese Schokolade an diesem Stiel schmeckt wie der Adventskalender früher, der Billig-Adventskalender vom Netto.
Ja.
Dieser ganz billige mit der ganz billigen Schokolade, aber der war teilweise am leckersten. Wenn es richtig kalt war, auch in der Wohnung morgens, dann hast du den aufgemacht.
Wenn da noch so Eisflocken an der Schokolade waren.
Aber dann war die Schokolade auch teilweise kalt, je nachdem, wo der hing.
Ja,
so, ob der im Flur hing, aber manchmal hing der ja mal im Flur nah an der Haustür oder so, wo jetzt vielleicht keine Heizung direkt war. Und dann war das, wenn das sogar knackt. Oh,
ja, das Knacken, das fand ich auch so geil. Weißt du, dass ich von meiner Mama jedes Jahr noch so einen Retro-Kalender bekomme?
Oh, wie toll, immer noch.
Ja, weil wir hatten die immer als Kind.
Ja, wir auch.
Und ich weiß nicht, die Marke, heißt die Wendt oder so?
Gibt's das von einer bestimmten Marke?
Ja. Weil, das ist halt immer Tradition bei uns, das ist halt dieser Kalender, der wird aber tatsächlich wirklich nur noch in wenigen Supermärkten verkauft. Und es ist wirklich so, das ist so ein Kalender, dass wenn du den aufrecht hinstellst, dann wölbt sich diese Pappe schon so nach vorne, dass aus allen 24 Kläppchen im Grunde genommen die Schokolade schon nach unten fällt. Und wenn du dann Klappe 9, Dezember Nummer 9 aufmachst, oben rechts in der Ecke, ist da schon keine Schokolade mehr drin, weil sie schon unten liegt. Das ist
schon runtergefallen.
So,
ja, ja, ne? Ja.
Also so wirklich so einer dieser Kalender, wo man sagt, so umwelttechnisch wahrscheinlich auch eine absolute Katastrophe. Natürlich. Nur das Drumherum ist irgendwie aus Papier und drin, wo die Schokolade eigentlich drin sein sollte, dieses Plastik, das ist gar nicht gut. Aber meine Mama macht sich jedes Jahr neu auf die Suche und die bestellt es nicht im Internet, sondern die fährt wirklich noch Supermärkte ab, wo man diesen Retro-Kalender bekommt. Und ihr ist immer ganz wichtig und mir natürlich auch, dass dieses Bild, was man vorne drauf hat, dass das noch so aussieht wie früher.
Ja.
Da war dann immer so ein Nikolaus, der irgendwie in so einem Sessel sitzt und davor sind so,
so
ein paar
ganz
Engelchen.
Alt war das, ganz
ja, ja,
alt.
Ja, ja, das sieht so ganz, sieht fast aus wie so ein Rembrandt, so von 1800 irgendwas. Und das kriege ich jedes Jahr noch, und ich wohne jetzt wirklich schon seit 10 Jahren in Köln und sie nicht. Ich habe ihn jedes Jahr Ende November in der Post
wie
und bekomme so einen Kalender. Ja.
Wie süß. Ich glaube, ich hole mir dieses Jahr auch so einen.
Ja.
Und ich glaube, ich hole mir zwei. Ich hole mir einen für Anfang Dezember. Und nein, der zweite ist nicht für meinen Freund, sondern der zweite, den hole ich mir so Mitte Dezember, wenn er schon runtergesetzt ist, und mache den hinten auf. Weil diese Schokolade so lecker ist.
Wie hinten?
Ja, hinten. Also man kann ja auch oben oder hinten kannst du ja alles aufreißen.
Ach, du,
und
willst
aufmachen.
Das, du willst das brutal und zerschneiden, ja, und direkt sezieren oder was?
Ja, irgendwie finde ich das eine richtig... Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gemacht. Ich glaube, wir haben irgendwann mal, haben wir... es gibt ja diesen Weihnachtsschlussverkauf.
Ja.
Also nach dem 24.
Ja.
Oder... am 24. irgendwie sowas, kriegst du ja alles hinterhergeworfen. Und ich glaube, wir haben das irgendwann mal gemacht, dass wir 2, 3 Kalender noch hinterher gekauft haben und dann aufgemacht haben.
Herrlich.
Weil diese Schokolade so lecker. Ja, das ist eine Erinnerung. Vielleicht habe ich das auch geträumt. Keine Ahnung. Aber
in so einem
ist,
Fieberwahn, nachdem du den kompletten, eigentlich ursprünglichen Kalender wahrscheinlich inhaliert hast.
Hätte ich am liebsten gemacht.
Ja. Aber eigentlich eine clevere Idee, weil wenn du jetzt jemand bist, der Silvester ausgiebig feiert, zum Beispiel mit Freunden, und dann würde man so eine Art Schokobrunnen aufstellen, könntest du ja die ganze Schokolade einfach reinkippen.
Du kannst aber auch einfach eine Tafel Schokolade kaufen, ich glaube, das ist günstiger.
Stimmt auch wieder.
Wow.
Ich dachte nur gerade, wie man irgendeine Art Verwendung dafür finden könnte.
Ja, dafür. Aber ich liebe eigentlich diesen Schlussverkauf nach Weihnachten, finde ich schon ziemlich geil, weil dann auch die richtig teuren Sachen, die du dir eigentlich nicht kaufen würdest, wo nur so 3 Pralinen drin sind, weil du die dann auch kaufen würdest.
Machst du das? Also jetzt abgesehen von den Kalendern noch irgendwas anderes?
Ja. Nee, doch.
Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich shoppe sehr, sehr wenig kurz nach Weihnachten.
Ja, aber zwischen den Jahren, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema.
Das Thema, ein Jahr ist es her.
aber zwischen den Jahren... Nein, du kriegst doch richtig geile Sachen dann im Schlussverkauf, sage ich jetzt mal. Auch von dieser teuren Marke, die Schokolade herstellt, die mit L beginnt. Auch richtig geile Sachen. Also ich gebe doch dann keine 15 Euro für ein bisschen Schokolade aus, aber wenn das dann 50% reduziert ist, 8 Euro gehen.
Kann man. Genau.
Ja,
ja, ich genau auf die Schokolade stehe ich ja nicht.
Nein.
Nee. Die ist, also da geht es mir gar nicht darum, dass die teuer ist. Die ist mir viel zu, ja, wie sage ich das, fetthaltig. Also die ist ja so, wenn du da eine Kugel von lutscht, also wir kriegen kein Geld und ich sage jetzt, dass es Lind ist. Wenn du eine Lindkugel lutscht, eine Weihnachtslindkugel, dann finde ich, ist das allererste, was sich ablöst im Mund, das Fett.
Das Fett der Kakaobutter.
Ja.
Ja, verstehe ich. Aber auch das macht das irgendwie wieder so geil.
Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das was ist, wo Leute sagen, boah, da geht mir richtig einer ab. Aber das ist so, nee, das ist so wie beim Sommerhaus der Stars, wo die jetzt hier letztens so einen Pfund Butter essen mussten bei der Prüfung, weißt du?
Oh, hör mir auf. Boah. Das fand ich auch ganz widerlich. Aber wir hatten ja auch schon mal in den letzten Folgen dieses Schokoladenthema, was die beste und mega geile Schokolade ist. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn man mir einen Wunsch erfüllen müsste, der mit dem Thema Schokolade zu tun hat, dann wären das, es gibt Lind Fioretti oder sowas heißt das.
Was ist das?
Das sind so, die sehen so ein bisschen aus wie so kleine Berge. Die sind in so einer, jeder einzelne Berg ist in so einer, wie heißt das, in so einer Tüte eingedingst, in einem eigenen Papier. Und das ist in, da sind vielleicht 10 Stück in einer Packung drin, in einer, ja, die geht so senkrecht nach oben, diese Packung, ganz schmal. Und diese Fioretti, boah, ich glaube, die heißen Fioretti, keine Ahnung. Die in Blau, die haben nämlich so einen Nougat-Crunch. Ein bisschen wie die Montelinos früher.
Daran habe ich gerade gedacht.
Von Milka.
Ja, die fand ich geil.
Die in dick und groß.
Ja.
Boah. Also wenn man mir da eine Freude machen will, vielleicht in den nächsten Wochen mal, mit irgendeiner Person hier im Raum. Also das wäre, boah, die liebe ich. Aber ich hol mir die nie. Ich glaube, ich habe die das letzte Mal vor 10 Jahren gegessen. Aber jetzt, wo ich daran denke, an Lind. Oh,
die hättest du gern.
Das ist ein großer.
Na dann lass dich mal vom Nikolaus überraschen.
Ja. Oh, die sind toll. Die gibt es auch noch in anderen Geschmäckern.
Ja.
Die gibt es auch noch in Gelb und in Rot und in, mit so verschiedenen Farben. Die braucht kein Mensch.
Okay, also Blau ist the key.
Mm.
Okay.
Kennst du die?
Nein, Was? Ich glaube nicht.
Oh, du musst die essen.
Also
Nougat, und noch in kalt Nougat, am besten. Ja. Noch in kalt.
Tust du Schokolade eigentlich in den Kühlschrank?
Immer.
Immer?
Immer. Schokolade muss bei mir immer in den Kühlschrank. Auch da wieder ein zweischneidiges Schwert, weil wir zu Hause, ja, die eine Person mag keine Schokolade aus dem Kühlschrank. Ich würde am liebsten alles in den Kühlschrank packen an Schokolade. Ja, und Kompromiss ist, ich kaufe mir meine eigene Schokolade in den Kühlschrank und alles andere kommt bei uns in den Schrank.
Ja, ich habe für mich neuerdings einen Trick entdeckt, und zwar den, dass Rittersport-Schokolade im Kühlschrank am allergeilsten schmeckt. Das ist die geilste Schokolade, die du in den Kühlschrank legen kannst. Weil, warum guckst du so?
Ja, also jede Schokolade.
Naja, guck mal, überleg mal, wenn du jetzt eine normale Milka-Schokolade in den Kühlschrank legst, eine normale, dann knackt die so ein bisschen rum, ne? Ach so, ich müsste ja vielleicht noch sagen, welche Rittersportschokolade
so,
ich genau meine.
Ja,
die mit Pfefferminz.
Ich hätte das gedacht, Marzipan.
Auch geil, die gehört dazu, die gehört dazu. Und ich sag dir genau, warum die dazu gehört, weil das sind die, die von innen gefüllt sind. Weißt du, also es gibt ja auch eine Rittersport, die mit Füllnuss oder so. Boah, bleib mir weg, ey, auf gar keinen Fall. Oder hier mit so Cornflakes oder so, die gelbe. Aber die so eine, ja, so eine Hülle in sich haben, also wenn da so eine Creme drin ist mit Pfefferminz oder mit Marzipan. Boah, und die bleibt nämlich weich.
Ja,
die
und außen weich, richtig
und
knackig hart.
Und außen, die knackt.
Ja.
Und das, also das ist wirklich,
das verstehe ich.
Ich kann 1 Kilo Nudeln essen und bin eigentlich satt. Aber wenn ich weiß, dass das im Kühlschrank liegt, und ich frage dich auch gleich bei dir, wo die im Kühlschrank liegt, dann... Dann denk ich so, ja, ach, ist egal, die passt rein. So, und jetzt meine Frage. Wo ist der Ort im Kühlschrank, wo du diese Schokolade aufbewahrst?
Also die liegt in der Tür.
Ja,
aber
schon
nicht,
mal richtig.
Nicht ganz oben, sondern im Fach da drunter.
Ja, richtig.
Ehrlich?
Unter diesem Eierschalen.
Ja.
warum liegt denn da einfach Schokolade?
Ich weiß nicht. Wie krass ist das denn?
Ja, warum ist das so? Warum legt denn jeder seine scheiß Schokolade in die Tür unter das Eierfach?
Die liegt neben meinen Augenpelz.
Ja. Ernsthaft?
Ja. Ja, weil nur noch da ist Platz.
Ja.
Sorry, daneben
Ach, das
sind
ist der Grund.
18 Soßen, die offen sind und darunter ist Milch und Wein. Ja.
Ja, ich würde behaupten, dass 90% der Menschen ihre Schokolade zumindest in der
in
Tür,
die Tür
liegen haben.
Ja. Das ist ja crazy.
Ja.
Und jetzt habe ich eine Frage an dich, aber Masterfrage 1000. Ich war letzte Woche bei einem Kneipenquiz.
Ach was, das ist doch eigentlich mein Metier.
Eigentlich ja schon. Und da kam nämlich auch eine Rittersportfrage.
Mhm.
Also der Großteil der Fragen, das war ja totaler Mucks. Also ich weiß nicht, warum Leute zu so einem Kneipenquiz gehen. Das war ja gar... Nee. Also da musst du ja gebildet 1000... Nee, das hat ja überhaupt nicht funktioniert mit diesen ganzen Jahreszeiten. Ich war froh, dass wir zu 6 waren in dieser Gruppe und jeder irgendwo mal was wusste. Und die Rittersportfrage konnte ich gut beantworten. Und zwar war die Frage, können jetzt alle mal mitraten, welche Farbe hat die Rittersportschokolade Kokos.
Grün, grün.
Du darfst noch mal ein bisschen überlegen. Ich esse hier noch mal eine Olive.
Kokos. Also, pass auf, ich kann dir beantworten. Rittersport, Joghurt ist weiß. Rittersport, Milch, also normale, ist blau. Rittersport, Keks ist gelb. Rittersport, Marzipan ist rot. Rittersport, Pfefferminz ist Minze, also diese Mintfarbe, das macht ja auch Sinn. Kokos, was habe ich gesagt? Grün habe ich geschrieben, ne? Was gibt's noch für Farben?
Wir haben auch lange überlegt.
Warte. Was gibt's noch für Farben? Rosa kann es nicht sein. Ich bleib bei Grün.
Bei Grün? Kokos?
Hellblau. Hellblau. Sie ist hellblau. Kokos hellblau. Ich lock ein, hellblau.
Ja, das ist so richtig. Ja. Weil wir waren die ganze Zeit bei weiß, aber nein, weiß ist Joghurt. Aber Kokosnuss, das muss doch weiß.
Ja.
Ja, aber dann ist es irgendein Blau. Ja, aber was für ein Blau? Ja, aber normalblau ist doch Vollmilch. Ja, aber dunkelblau kann auch nicht sein.
Ja, dunkelblau ist Nougat.
Richtig. Ja, ja, und dann haben wir hellblau aufgeschrieben und es war hellblau.
Geil!
Heftig.
Aber pass mal auf, Tom. Das ist doch unfassbar, was Rittersport da für ein Marketing-Genie ist, dass er deren Farben einfach nach Geschmäckern so aufteilt, dass fast jeder weiß, dass normal blau ist und Joghurt auf jeden Fall weiß.
Crazy,
das gibt's doch nicht, oder?
Ja, aber man ist so aufgewachsen.
Das ist doch ein Geniestreich eigentlich, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, mit Farben
so einfach arbeiten. Wie simpel.
So einfach wie, ja.
Ja.
Es ist schon verrückt.
Ah, Kokos ist schwer, da hätte ich mich auch schwer getan.
Ja, ja, ja.
Das Nougat hätte ich so aus der Hüfte geschossen.
Ja, Nougat, ja. Easy.
Was gibt's auch braun? Ist das?
Braun ist Keks.
Braun ist Keks.
Und ich glaube, grün ist Nuss.
Grün ist Nuss. Jetzt, wo du das sagst. Man hat sofort vor Augen. Und weißt du, wie ich mir die aufteile? In diesen kleinen, in diesen Mini.
Ja.
Wenn die in so einer Packung kommen, dann sind die ja alle so geordnet.
Ah, jetzt sind wir aber jetzt wieder sehr schokoladig geworden, obwohl ich eigentlich noch gerne erzählen würde, dass ich letztens ja fast gescammt worden bin, weil ich für, was waren das, 6 Kugeln Lindt-Schokolade 8 € bezahlt habe.
Ei.
Ja.
Also das kann auch nur an ganz bestimmten Orten passieren hier in Köln.
Und zwar ganz genau in der Kölner Innenstadt.
Ja,
da gibt es nämlich einen Lindt-Laden und die haben draußen Werbung gemacht für Matcha-Kugeln.
Ach du Scheiße.
Ja, also Lindt, die haben, kennst du den Laden? Warst du da schon mal drin? Die haben
nee.
Ja, du kannst ja einzelne Kugeln dir aus so Fächern raussuchen und dann zahlst du halt nach Gramm. Und das ist ja immer der größte Scam. Nach Gramm bezahlen, macht das auf gar keinen Fall. Dann habe ich mir mal da 2 mit Matcha, 2 mit Strawberry Cheesecake, dann noch welche mit Salted Caramel, welche mit Marc de Champagne. Die waren alle köstlich. Ich habe auch noch welche zu Hause. 2 von 8. Klar, man bewahrt sich sowas auch für ein besonderes
Ereignis. Naja, ist ja auch so, einmal kauen, 1 €.
Wirklich? Ja. Auf jeden Fall. Ja,
ist das, der Laden, doch, voller Beitrag, wo man sich nicht scammen lassen sollte. Ist das dieser Laden, wo als diese, wie heißt die nochmal, Dubai-Schokolade, wo die so gehypt wurde,
ja.
Wo die Schlange so lang war?
Ja. Ne? Da war früher auch mal Albert Heijn in dem Laden drin.
Ja, ja, dann weiß ich wo.
Mitten am Neumarkt direkt.
Ja, genau.
Die hatten, glaube ich, auch noch so Dubai-Schokolade, aber der Laden war leer.
Ehrlich?
Ja.
Ist das wirklich nur so ein Trend, wo man sagt, ja, das ist jetzt ja 3 Wochen lang, werden wir hier über den Haufen gerannt.
Den
Lindt-Laden
gibt es ja schon länger. Den gibt es ja schon ein paar Monate,
aber
Jahre.
Nur aufgrund dieser Dubai-Schokolade einmal so voll.
Ja. Aber, ja. Ich bin auch in einem Alter angekommen, dass ich es mag, wenn Alkohol in der Schokolade ist.
Nein!
Doch!
Boah. Okay, pass auf.
Also ich bin noch nicht bei Moncherie.
Ja.
Nein, da bin ich raus. Aber diese Kugel mit Marc de Champagne oder wenn in so einer Pralinenschachtel irgendwas mit Champagner drin ist oder mit Orangenlikör, oh, das ist so lecker.
Also
ich bin eine wirklich, alte Frau. In
ja, wollte ich gerade sagen. Also ich werde ja oft genug hier gedisst in diesem Podcast, dass ich die Rentnerin bin. Aber du hast jetzt wirklich hier das Endgegner-Level erreicht.
Ich setze mich zu Hause in meinen Schaukelstuhl und esse meine Pralinen
aus dem Kühlschrank. So, pass auf, du wünschst dir jetzt, du hast mir jetzt schon indirekt erklärt, dass du gerne mal diese diese Lindschokolade als kleinen Montelino-Verschnitt hättest, ja? Das heißt, das weißt du, jetzt kriegst du schon zu Nikolaus. Das heißt, ich darf dir offiziell zu Weihnachten diese Packung schenken, die so achteckig ist, ganz flach, so ganz schlechtes Design, so ein blauer Hintergrund.
Edle Tropfen oder was? Edle Tropfen.
So nein, auf gar keinen Fall. Die dann dort. Das klingt jetzt aber wirklich sehr danach.
Nee. Also wenn, dann soll es schon von Linz sein.
Ach so.
Nee.
Also aber pass mal auf. Also wenn du das Stadium erreichst, dass du jetzt edle Tropfen lecker findest.
Da bin ich nicht.
Dann bringst du mir direkt den Auflösungsvertrag für diesen Podcast mit. Und dann gehen wir getrennte Wege, in Ordnung?
Wenn ich dir die überhaupt noch bringen kann. Ich roll mit meinem Rollator rüber.
Ach, meinst du, so lange dauert das doch? Ja, dann bin ich ja guter Hoffnung. Okay.
Oh mein Gott. Aber weg von der Schokolade und hin zu den erfreulicheren Themen.
Ja, hin zu auch alten Themen. Ich würde gerne die Kategorie Laut und Legendär einmal einleiten.
Laut und Legendär.
Tom, der Name klingt schon alt. Aber auch legendär. Hast du schon mal was von Gertrude Stein gehört?
Nee.
Nee?
Ich habe gerade kurz überlegt, ja, aber nee, kenn ich nicht.
Was denkst du, Gertrude Stein? Könnte die deutsch sein oder könnte die nicht deutsch sein?
Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Also es klingt für mich nach einem spanischen Namen.
Richtig.
Nee, also Gertrude Stein klingt für mich so, als käme sie aus den, hatte ihre Hochzeit 1950.
Und mit kommt 1950 aus, war sie schon tot.
Okay, fast sogar, okay. Und kommt aber aus Baden-Württemberg.
Fast.
Ha, Bayern.
Sie ist eine amerikanische Schriftstellerin.
Sag ich doch. Wow. Wie sehr kannst du jemanden aufs Glatteis führen?
Ja, fies, ne? Ich war genauso überrascht. Und zwar, wir machen ja oft so Kategorien, wo so ein Plot-Twist hintersteckt. Gertrude Stein ist jetzt weder trans noch sonst was, aber eine total interessante Persönlichkeit, Tom. Und zwar, wie ich gerade schon sagte, ist sie eine amerikanische Schriftstellerin und Dichterin und Kunstmäzenin gewesen. Und als ich das gegoogelt habe, ne, habe ich so gedacht, Mäzenin. Ich habe das schon öfter gehört.
Wo?
Ne? Kunstmäzenin. Ja, weiß ich nicht. Man liest manchmal so in der Zeitung oder sonst wo irgendwelche Artikel und
was
dann kommt das Wort.
Was liest du denn für Zeitungen?
Naja, so Sachen halt. Und da dachte ich so, was heißt denn Mäzenin? So, und dann musste ich das erstmal ableiten. Also ich sagte kurz, was Mäze heißt. Und es heißt gar nicht Mäze, sondern Mäzen. Ein Mäzen. Kannst du dir jetzt mal merken, wenn das in irgendwelchen Quiz-Sendungen vorkommt, Kneipenquiz, wo du anscheinend so oft umturnst, so. Ja, ist ein Mäzen, ein Finanzier, sagt man, glaube ich, der eine Institution, kommunale Einrichtung oder Person mit Geld oder geldwerten Mitteln bei der Umsetzung eines Vorhabens unterstützt, ohne eine direkte Gegenleistung zu verlangen. So, auf Deutsch gesagt, jemand, der Geld gibt und nichts dafür verlangt, aber dafür irgendwas unterstützt, eine Institution oder so. So, und das war Gertrude Stein, ja. Und damit wir jetzt hier nicht einschlafen, mache ich mal weiter. Sie war, um das mal direkt vorwegzunehmen, offen lesbisch, geboren 1874, gestorben 1946, also ne, wissen wir ungefähr, wo wir uns bewegen. Sie hat ihren Großteil des Lebens in Paris verbracht, also hier so in dieser Bohème-Phase. Wie gesagt, da hat sie offen lesbisch gelebt mit Alice B. Toklas, kann man auch googeln. Die hat auch so ein bisschen was in die Wege geleitet. Und sie gilt sozusagen als eine der großen queeren Persönlichkeiten des frühen 20. Jahrhunderts. Und die war halt, also die Gertrude war halt ziemlich zentral in der literarischen und künstlerischen Avantgarde, wie sagt man?
Avantgarde?
Avantgarde. Avantgarde, wie schlecht. Ja, in der künstlerischen Avantgarde. Also sie formte sozusagen das kulturelle Leben von Paris und beeinflusste zahlreiche Künstler, Schriftsteller und Denker. Und jetzt finde ich es interessant.
Ja, was hat die denn gemacht?
Ja, pass auf, die hat so ganz viel mit Sprache und mit Stil experimentiert, ne? Also die hat auch große Werke rausgebracht. Tender Buttons zum Beispiel ist eins davon. Hat so, ja, so radikale Strukturen in so klassischen Erzählweisen gesprengt, ne? Also mit diesen Strukturen alles gesprengt. Also wie gesagt, sehr literarisch unterwegs, ne? Für alle, die.
Hey, jetzt
die,
hau mal einen raus. Jetzt.
Ja, kann ich jetzt nicht. Also pass auf, es wird noch. Also die hat, wie gesagt, hat so Lesungen gemacht und so weiter. Also hat selber Werke kreiert. Aber warum es jetzt legendär wird, ist, dass die halt so einen Salon hatte. Nicht Saloon, wie so ein Kauber reinkommt, aber so ein Salon, wo man eben so Sachen vorgetragen hat, ne, literarische Werke vorgetragen hat, eben in dieser Zeit der Pariser Bohème. Und das Geile war, die hat da einfach so einen Schuppen eröffnet. Da waren dann Picasso, Hemingway, Matisse, alle sind einfach regelmäßig da vorbeigekommen. Und ja, dann haben die da stundenlang irgendwie über abstrakte Kunst und Literatur diskutiert und ja, keine Ahnung, so, das war so halt so, das fand ich so geil, so in der Pariser Bohème nicht nur dabei zu sein, sondern mittendrin zu sein und das zu kreieren. Die hatte alle großen Künstler da irgendwie zu ihrer Zeit in ihrem Wohnzimmer. Und das finde ich so geil. Und das nur als kleiner Abriss, sage ich mal, weil da kann man natürlich viel, viel mehr zu erzählen. Aber was mich daran immer wieder fasziniert, Tom, ist so, die sind so ihrer Zeit voraus, weißt du, da sind so arme Schlucker-Künstler, Picasso, Matisse, die waren ja auch alle ihrer Zeit, ihres Zeitlebens überhaupt nicht wohlhabend, aber die waren so Vordenker ihrer Zeit und dann kommen da so Leute, wo man sagt, boah, die ist lesbisch, das ist hier in der Gesellschaft nicht akzeptiert und die macht so Räume auf für letztendlich große Künstler, die sich da entwickeln können und letztendlich Menschen sind, Persönlichkeiten sind, über die man jetzt weltweit spricht. Und das fand ich einfach so geil an der.
Ja, ich glaube, früher war diese Schere noch viel, viel größer. Wer halt groß war und schon Vorreiter war und weiter gedacht hat und das Volk da unten, das war halt, ja, es war halt einfach das Volk. Und ich glaube, heutzutage guckt man halt eher auf diese großen Leute zurück. Aber damals war das gar nicht so, es war nicht in dem Bewusstsein der Menschen, wer alles groß war.
Nein, überhaupt nicht. Und wie, genau wie du sagst, so die, die letztendlich in der Gosse gelebt haben, die an ihrer Kunst in Anführungszeichen verreckt sind, weil das bodenlose Kunst war, die ja, sind irgendwann ins Grab gestiegen und sind posthum irgendwie erst, ja, gewürdigt worden und haben irgendwie so ihren Wert in der Gesellschaft erhalten. Aber ich finde es so interessant, dass Das hat ja auch was mit dem Queer-Sein zu tun, weißt du? So offen zu sein für die Welt, offen zu sein für Kunst, offen zu sein für was anderes, offen zu sein für irgendwas, was nicht in der Gesellschaft konform, mit der Gesellschaft konform geht. Und das hat Gertrude Stein einfach erschaffen, ihren Salon sozusagen.
Ach, wie schön.
Das fand ich toll. Und sie ist damit ganz, ganz offen umgegangen. Wie gesagt, sie hatte ja auch eine Freundin und so.
Aber weißt du, warum sie Gertrude hieß? Also es ist ja ein deutscher Name,
ja,
eigentlich.
Ich gehe mal davon aus, ich weiß es nicht, aber vielleicht irgendwie Auswanderer nach Amerika.
Aber genau weiß es nicht.
Nee, so weit ist mir da meine Recherche nicht gegangen. Ich sehe ja immer unseren Impuls so ein bisschen dafür, dass andere Leute noch weiter in die Recherche gehen und sagen, ah, wir haben da einen Namen in den Raum geworfen und wir haben so ein paar Side-Facts mitgegeben und dann dürfen die Leute selber irgendwie in die Geschichte abtauchen. Deswegen, das soll jetzt keine faule Ausrede sein, kann ich jetzt wirklich nicht so wirklich viel mehr dazu sagen, aber ja, schaut einfach selbst, schaut euch die Menschen noch mal ein bisschen genauer an, aber fand ich irgendwie.
Aber klingt voll wie eine Ausrede.
Ja, ja, klingt voll wie eine Ausrede.
Deswegen,
also machen wir weiter
mit
im Thema.
Wir sind interaktiv, ein interaktiver Podcast. Deswegen schaut einfach selber mal nach. Wir können nur dazulernen, würde ich sagen, oder?
Ich sehe es ganz genauso. Darauf noch ein Schlückchen Wein. Wir nehmen ja schon wieder abends auf, Tom. Also es sollte jetzt nicht zur Gewohnheit werden.
Nee, wirklich. Aber diese Woche Wein, nächste Woche vielleicht auch mal ein Gläschen Champagner, weil wir haben nächste Woche etwas Kleines zu feiern.
Ja.
Wir werden schon ein Jahr alt.
Wir werden eins. Wir werden eins, Tom.
Süß, oder?
Ist das nicht süß?
Also ich finde, der erste Geburtstag, den kann man noch feiern.
Ja, den sollte man richtig feiern. Also ich habe meinen allerersten Geburtstag nicht richtig gefeiert. Meinen biologischen ersten Geburtstag.
Naja, da war es halt, also...
Eben, ja. Deswegen möchte ich jetzt mal einen raushauen mit eins.
Aber sind wir überhaupt, warte mal, jetzt muss ich mal gerade ganz kurz hier recherchieren und nachgucken, weil ich muss gestehen, ich weiß gerade gar nicht, wann die allererste Folge rauskam. Ich dachte nämlich Anfang November und jetzt gucke ich mal eben nach.
Sind wir nicht Anfang November?
Eigentlich haben wir heute unser, also.
Nein!
Es ist, ja.
Nein! Sag also nicht, dass wir jetzt heute, jetzt gerade in diesem Moment eins werden.
Nein, warte, ich guck gerade, nein, wir haben ja heute den 25. in 2 Tagen.
In 2, ja, in dann zwei. Feiern wir das jetzt.
Nein, wir feiern das nächste
Mal. Ah ja, das stimmt, das darf man darf ja nicht vorfeiern, das bringt ja Unglück.
Nee. Aber vielleicht dann seid ihr in Gedanken mit uns. Morgen.
Morgen?
Boah, ja, wir haben ja heute den 26.
Naja, dann nehmen wir den Podcast jetzt so lange auf, dann machen wir jetzt 6 Stunden, bis es morgen ist.
So nämlich. Nee, 27.10. Ja, eigentlich müssten wir jetzt schon... Na, wir, ja. Nee, wir feiern nach.
Wir feiern, also ja.
Nicht vor,
nein, das bringt
nach.
Unglück, wir feiern
richtig.
Nach.
Richtig. Ja. Und dann gibt es hier aber sowas von eine besondere Folge, weil wir uns ja so lange schon Gedanken darüber gemacht haben, was wir hier vortragen werden. Vielleicht singt Hannah was Tolles. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir aber wieder mal ganz, ganz viele Mails bekommen. Und ich habe wieder eine tolle Mail rausgesucht, die wir jetzt, beantworten werden.
Nachgefragt.
Und zwar hat uns Maya geschrieben und sie schreibt: Hey ihr zwei, ich liebe euren Podcast und fühle mich als Ally total wohl, euch zuzuhören. Ich habe da aber mal eine ehrliche Frage, die mich wirklich interessiert. Was ist für euch ein absolutes No-Go, das Heteros machen, wenn sie in Anführungszeichen unterstützend sein wollen? Also so dieses typische, ich habe auch schwule Freunde oder ich finde Lesben ja mega cool und ich habe da ja gar nichts gegen. Meint man ja oft nett, aber vielleicht ist das ja genau der Punkt. Ich frage das, weil ich manchmal unsicher bin, wo Unterstützung aufhört und es irgendwie übergriffig oder unangenehm wird. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, danke, aber bitte nicht so? Liebe Grüße, Maya. Ja, Maya. Mhm. Das ist ein Thema. Also ich glaube, gibt es ein richtiges No-Go? Ich überlege gerade.
Ich finde No-Go immer schwierig im Wording. Weil, also man kann das in gewissen Kreisen irgendwie schon anwenden. Also es gibt schon No-Gos. Aber in dem Fall finde ich es schwierig. Aber mir würde direkt was einfallen.
Ehrlich?
Ja.
Okay.
Das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, die immer nett gemeint waren von Allies, die ich aber, naja, ich will nicht sagen unangenehm fand, aber vielleicht unpassend fand. Mhm. Und zwar, wenn ich FreundInnen, also ich kann jetzt gar nicht sagen Mann oder Frau, mit in die Szene genommen habe, die nicht queer waren, dann haben sich oft diese Leute, oft ist auch schon wieder ein Kackwort, manchmal so, ich sag mal, als so, ja, Wingman oder Woman aufgespielt. Also haben dann so versucht, die Szene von außen zu betrachten und zu connecten. Also zu sagen, hey, die sieht doch scharf aus oder der sieht doch gut aus. Und haben dann immer so ein bisschen versucht, das Ganze zu, ja, sexualisieren ist das falsche Wort, aber so versucht, so da so Connections zu schaffen, die, ich sag mal, nicht von alleine entstanden wären oder forciert wurden, sage ich mal so. Ne? So nach dem Motto, hey, jetzt sind wir schon mal hier, guck doch mal auch die an und die an. Und das war mir immer zu ich brauche das jetzt gerade in der Szene nicht. Aber ich glaube, wenn man von außen so drauf guckt, hat man vielleicht manchmal das Gefühl, so ein bisschen zu gucken, wer passt zu wem und so. Aber das ist nur meine subjektive Erfahrung gewesen. Ja. Und ich nehme es den Leuten auch überhaupt nicht übel. Aber ich merke immer so, dass sich so die Schablone drüber legt, ah, jetzt sind wir schon mal raus und Frau ist raus und Frau guckt nach Frau oder Mann guckt nach Mann. Und dann wurde das ganz oft so von außen irgendwie versucht so zu lenken. Also in meiner Single-Zeit damals, jetzt ja, natürlich ja, diese nicht.
Oberflächliche,
ne?
Schiene, ja, ne? Genau. Aber ich weiß gar nicht, ob das so direkt so ein Ally-Queer-Thema ist oder ob das einfach so ein Thema ist, okay, wir sind jetzt Singles draußen, wir gucken jetzt, was hier geht.
Ja, das kann sein, weißt weil du? Das zu meiner Single-Zeit damals war. Genau.
Ja, ja. So würde ich es jetzt vielleicht eher einschätzen. Ich finde es, wie du schon sagst, mit dem No-Go-Thema schwierig, weil ich glaube, vieles, was ein No-Go ist, was viele als No-Go betrachten, kann man auch aus einer anderen Sicht betrachten, sondern ja, also eher aus dem unwissenden Blickwinkel. Also, dass Personen, Heteropersonen oder Allies Dinge sagen, die man von außen eher als, ja, sowas sagt man nicht, betrachtet. Mhm. Aber weil diese Personen dann eher unwissend sind, weil sie nicht wissen, wie das vielleicht läuft, jetzt stammel ich hier so rum, aber weil diese Personen natürlich auch helfen wollen, sie wollen ja das Richtige tun. Sie
unter
wollen
dem
helfen.
Aspekt immer.
Genau. Ja. Und dann muss man sie einfach in die richtige Bahn lenken und na, sollte man vielleicht nicht sagen, sollte man vielleicht nicht machen, sollte man vielleicht nicht tun. Aber nicht, weil die Personen das böse meinen, sondern einfach, man muss sie dann irgendwie an die Hand nehmen und sagen, man muss sie ja selber lenken. Deswegen so No-Go.
Fällt mir jetzt wirklich gar keins ein. Also diese typischen No-Gos, aber dann würde man sich nicht als Ally bezeichnen, sind halt diese, du bist doch, du hattest nur noch nie einen richtigen Typen, bla bla bla.
Ja, nee,
so,
das geht nicht.
Aber dann ist man ja kein Ally, weißt du?
Genau. Also, genauso wie wenn Leute sagen, ja, ich habe da ja nichts gegen.
Ja, genau.
So.
Also das ist also, ja, deswegen finde ich es eigentlich eine sehr clevere, interessante Frage gestellt, weil sie ja, weil Maya schon fragt so als Ally, also ich weiß eigentlich genau so was die Szene betrifft und womit ich irgendwie unterstützen kann oder mich identifizieren kann. Als Ally kann man im Grunde genommen nicht so viel falsch machen, wenn man, ich sag mal, allgemeine zwischenmenschliche Regeln irgendwie beachtet, oder?
Ja, und wenn man unsicher ist, ist es, glaube ich, viel besser, wenn man mal eine Frage zu viel stellt,
ja,
als zu wenig.
Finde ich auch.
Also wenn die Leute in deinem Umfeld, wenn es deine Freunde sind, dann fragt lieber, hey, kann ich das und das tun? Dann wird man vielleicht mal kurz lachen und sagen, ja, warum denn nicht?
Ja.
So, ne?
Ja.
Und dann lieber einmal mehr fragen als zu wenig. Mhm. Gerade wenn man irgendwie das erste Mal vielleicht in der Szene ist oder sich vielleicht noch, wie gesagt, unsicher fühlt, weil man vielleicht vorher keinen Berührungspunkt damit hatte. Fragen tut keinem weh.
Nee, das stimmt. Das finde ich auch gut. Mir würde da jetzt noch zu einfallen, wenn man sich als Ally bezeichnet und sagt so, ich unterstütze die Community und habe auch, oft sind das ja Leute, die selber irgendwie Freunde oder Familienmitglieder haben, die irgendwie queer sind, dann finde ich es irgendwie als Ally wichtig, dass auch wenn man in heteronormativen Kreisen unterwegs ist und da kommt irgendwie ein Thema auf, wo es um Queersein geht und dann, weiß ich nicht, vielleicht auch Dispute entstehen und man sagt so, soll man jetzt über die Regenbogenflagge diskutieren oder nicht? Wenn man dann als Ally Partei ergreift, finde ich, ist das schon ein riesengroßer Mehrwert, weil, und das würde ich jetzt auch nicht als No-Go bezeichnen, zu sagen, wenn du dich nicht einsetzt, ist das ein No-Go, aber es gibt ganz viele Punkte, wo man sagt so, ach, das wäre schön gewesen, wenn du, auch wenn wir nicht in der Szene sind, du dich vielleicht einsetzt, weil du Freunde und Familie hast, in einer Umgebung, wo es vielleicht heißt, ah, hier ist es ein bisschen, ja, umstritten, wie wir mit den Themen umgehen, dann finde ich das, würde ich das wertschätzend nennen.
Ja.
So, weißt du, was ich meine?
Ja, sogar eher wertschätzend, als wenn man dieses Thema
Als wenn man mit den Wölfen heult. Also das fände ich ein No-Go, wenn man jetzt zum Beispiel in seinen eigenen Gefilden wieder unterwegs ist und da heißt es, das ist gay und was weiß ich.
Oder halt nichts sagt.
Oder nichts sagt. So, das finde ich, ist jetzt, ich will den Leuten nicht aufzwingen, dass sie was sagen sollen. Und dann würde ich es auch nicht als No-Go bezeichnen. Aber da wäre es schön, wenn man dann trotzdem Partei ergreift, sozusagen. Das
ganz genau.
Das wäre einfach das, was ich so mit auf den Weg geben würde, falls es was bringt, Maja. Ja, kommen wir doch mal von Maja auf die Deutsche Bahn.
Da ist der Weg nicht weit, würde ich sagen.
Warte, kommen wir irgendwie dahin? Maja, Biene, Maja, Biene, Schiene, Biene, Deutsche Schiene, Bahn.
Deutsche Bahn.
So. Hast du die neue Miniserie gesehen auf TikTok, Instagram, YouTube von der Deutschen Bahn mit Anke Engelke? Das ist hier unser Zwischen uns gesagt. Zwischen uns gesagt.
Also ich würde sagen, jeder, der bei der Deutschen Bahn arbeitet, der braucht ein Ventil, so einen gewissen Schienenersatzverkehr, wie ich sagen würde.
Ich merke, du hast die Miniserie schon in- und ich auswendig
diese Rolle
gesehen.
Großartig. Oh
Gott, ist das genial oder was?
Herrlich, herrlich. Und ich kaufe ihr diese Rolle sowas von 100% ab.
Oh, ich, weißt du, ich habe echt sehr viele Ressentiments gegen die Deutsche Bahn, weil die hat mich echt schon oft hängen lassen und die hat mich echt schon so oft zur Weißglut getrieben. Und ich weiß auch noch nicht, unter welchen Faktoren ich diese Miniserie gut finde, weil man hätte dieses ganze Marketinggeld auch einfach in die Schienen stecken können. Aber allein, dass Anke mitspielt, ist für mich etwas, wo ich auf der Couch, auf dem Sofa liege und was mich einfach bespaßt. Und deswegen mag ich es.
Es gibt keine andere Person, die so gut zur Deutschen Bahn gepasst hätte wie Anke Engelke. Das auf jeden Fall schon mal. Ob's, ja, wie du schon sagst, ob das jetzt so das Image der Deutschen Bahn verbessert, weiß ich nicht genau. Aber es ist unterhaltsam und ja, nett gemacht. So, das auf jeden Fall. Ich mag die Figur auch von Anke, ja, das so. Aber hast du dir die Folgen alle angeguckt?
Nein,
schon?
Noch nicht alle. Nee, aber
weil
ich krieg
mir
immer
gehen
so
die auch teilweise ein bisschen zu lang.
Ja,
dafür,
ja,
dass es so Internetvideos sind auf TikTok und Co. Sind mir die ein bisschen so lang.
Ja, ich weiß, was du meinst. Die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht mehr so da, wenn man sich so kleine TikTok-Clips irgendwie anguckt und so. Aber bei mir ist es halt so, ich brauche nur Ankes Gesicht, das reicht. Sobald jemand anders irgendwie im Bild ist, denke ich so, ja, mach hinne, ich brauche wieder Anke.
Ja.
So, und dann geht das. Hast du das gesehen, wo sie so in diese Kammer schreit? Weil sie so sagte, nee, man muss auch ausgeglichen sein. Und dann schreit sie aber so die ganze Zeit, ah. Und
ja, das habe ich noch im Kopf.
Ja, irgendwie so. Aber also ich finde es, zwischen uns gesagt, finde ich es echt eigentlich eine nette Kampagne. Wäre das Image der Deutschen Bahn nicht einfach so schlecht und wäre diese Struktur der Deutschen Bahn nicht einfach so eine Katastrophe, wäre das einfach ein Dauerbrenner. Dann würde ich mir gerne Staffeln davon angucken.
Es wird ja auch noch nicht mal besser. Ich stand gestern am Gleis.
Nein,
so,
echt?
Was war,
schon
was?
Wieder?
Ja, und ein Zug nach dem anderen ist ausgefallen, weil irgendein Stellwerk in Köln-Kalk, da war wieder irgendwas. Und natürlich, das hat Auswirkungen auf den ganzen Kölner Schienenverkehr und im Umland. Nur weil irgendwo ist mal ein Furz quer.
Ja, und dann fällt alles auseinander.
Und alles fällt auseinander.
Ja.
Und dann denke ich mir doch, Leute, also dann wäre ich jetzt gerne in dieser Serie. Dann hätte ich wenigstens in dieser Internetserie, hätte ich wenigstens ein bisschen Spaß. Aber so, nee. Da passt Online und Offline leider nicht zusammen.
Das ist doch mal ein ganz, ganz hervorragendes Schlusswort hier für diese Folge. Und ich würde sagen, so rutschen wir jetzt einfach, so rollen wir einfach in unser, jetzt muss man schon sagen, zweites Lebensjahr.
Das stimmt, ja. Stellt euch für nächste Woche, bitte, macht euch ein köstliches Kaltgetränk, ob alkoholisch oder nicht, ist ja... Macht euch ein tolles Wasser. Da kann auch mal eine Zitrone und ein Pfefferminzblatt mit rein. Mit Strohhalm meinetwegen. Und dann hört ihr euch diese Folge an. Und dann feiern wir gemeinsam in ein wundervolles zweites Podcast-Jahr.
Wir feiern erstmal das abgeschlossene erste.
Genau.
Wir werden eins nächstes Wochenende. Hört rein, wir freuen uns über alle, die wirklich
immer noch dran geblieben sind,
jede Woche so treu zuhören, uns unterstützen, wirklich. Uns Fragen schicken, wirklich interessiert sind. Das ist großartig. Vielen, vielen Dank für ein Jahr heiter bis holprig. Und in diesem Sinne hören wir uns einfach sozusagen in unserem zweiten Lebensjahr wieder.
Machen wir so.
Bis dahin, alles Gute.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.